Willkommen zu einer neuen und vor allem zu der ersten Folge vom PostFinanz-Podcast im Jahr 2025. Mein Name ist Stefan Lendi. Ich hoffe natürlich, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet. Das Jahr ist immer noch jung und es steht uns einiges bevor das Jahr. Donald Trump ist wieder Präsident der USA und hat schon einige Ankündigungen gemacht, die auch die Finanzwelt betreffen. In dieser Folge wirf ich mit meinen beiden Gästen, mit dem Philipp Merck, CIO von der PostFinanz, und dem Ökonom und Profifußballschiedsrichter Johannes von Mandach, einen Blick in die Zukunft. Was uns alles erwartet das Jahr und welche Auswirkungen das auf die Finanzwelt hat. Willkommen, Philipp.
Merci für die Einladung, ich freue mich, hier zu sein.
Und Johannes, schön auch, dass du da bist.
Danke vielmals, ich freue mich auch.
Bevor wir jetzt aber unser Gespräch starten, haben wir von euch wissen, mit welchem Gefühl ihr das 2025 startet im Blick auf die Weltlage. Traut ihr der Bankenwelt, der Finanzwelt noch, oder heisst es für euch, ich nehme mein Geld und ich packe es am liebsten zu Hause unter das Kopfkissen?
Ein bisschen Sorgen mache ich mir schon, aber wir sind ja hier in der Schweiz, darum glaube ich schon, dass das gut kommt.
Ich habe da immer etwa gleich viel Vertrauen. Ich glaube, in der Schweiz haben wir recht gute und sichere Banken. Ich glaube, ich habe nicht so viel Geld, um wirklich zu verlieren. Ich glaube, mein Geld würde sogar ersetzt werden vom Staat. Von dem her ist das für mich alles nicht so relevant.
Also, ich habe mein Geld nicht auf der Bank. Ich habe eigentlich alles so sozusagen unter meinem Kopfkissen. Ja, ich fahre gut damit.
Ich habe schon länger alles, was ich sparen kann, in Bitcoin und Gold. Und von dem her ist mir eigentlich gleich, was mit den Banken passiert. Das ist auf die Länge sowieso das Einzige, das funktionieren wird.
Ich habe das Gefühl, in der Schweiz sind wir irgendwann noch mal ein Stückchen sicherer oder haben eine gewisse Basissicherheit. Aber ja, je nachdem, was gerade alles am passieren ist, ich habe das Gefühl, es könnte irgendwann wieder mal zu einer Wirtschaftskrise kommen.
Die Banken ist sehr allgemein. Es gibt gewisse, die als too big to fail gelten. Denen traue ich insofern weiterhin genau gleich, wie ich bis jetzt habe, weil sie auch staatlich unterstützt werden.
Die einen machen sich Sorgen, die anderen haben das Gefühl, alles Geld wird verstaatlicht. Die nächsten haben es unter dem Kopfkissen. Wie sieht es bei dir aus, Philipp? Also nicht, wo hast du dein Geld, das liegt bei der PostFinanz, sondern mit welchen Gedanken, mit welchen Ängsten, mit welchen vielleicht auch positiven Gedanken bist du ins neue Jahr gestartet?
Ja, durchaus bin ich auch mit gemischten Gefühlen ins neue Jahr gestartet. Also ich sehe es ein bisschen gleich wie viele Leute, die hier vorhin geredet haben. In der Schweiz sind wir ein bisschen sicherer unterwegs. Wir haben zum Teil konservativere Banken etc. Das glaube ich auch. Aber wenn ich natürlich schaue, was auf der Welt im Moment geht oder gegangen ist und weiterhin geht, die Unsicherheit ist natürlich da gross. Du hast vorhin den Donald Trump erwähnt. Der wird durchaus auf weitere Unsicherheit bringen. Wir haben diverse Kriege auf der Welt. Das sind so meine zwei Seiten, wo ich denke, wo man irgendwie immer noch immer abwägen muss.
Ach, du sagst aber gemischte Gefühle, aber da in der Schweiz geht es immer noch besser als in anderen Ländern. Johannes, wie ist es bei dir? Du strahlst, wenn du es 2025 denkst, weil du sagst, es gibt nur Herausforderungen und die können wir anpacken.
Genau. Also ich bin natürlich mit sehr viel Schwung in das Jahr geschaut. Ich habe wunderbare Ferien verbracht und bin jetzt eigentlich auch parat, um die Herausforderungen ein bisschen anzugehen. Es ist aber natürlich so, dass viele Herausforderungen auf uns wartet. Das hat Philipp ja auch schon ein bisschen erwähnt. Es gibt sehr viele politische Herausforderungen, die auf uns warten. Nicht nur Stichwort Donald Trump, sondern auch, wenn wir unsere Nachbarn schauen, zum Beispiel Deutschland, wo Neuwahlen anstehen, wo das Land eigentlich politisch blockiert ist. Auch in Frankreich ist noch ungewiss, wie das mit der neuen Regierung geht. Also es gibt ganz viele Herausforderungen auf politischer Ebene. Dann die geopolitischen Konflikte und dann natürlich auch, was die Finanzmärkte angeht. Wir hatten ein sehr gutes Jahr gehabt, letztes Jahr, und wir haben Börsen, die auf neue Höchststände sind, und das eigentlich, obwohl auch dort noch sehr viele Herausforderungen von uns warten.
Ein paar von den Herausforderungen sind angesprochen worden von euch da aussen, auf der Strasse, was euch bewegt, dass man das Geld in Sicherheit bringt. Wie nehmt ihr das wahr, das, was ihr gehört habt, die Stimmen auch von Kundinnen und Kunden?
Ja gut, als Bank stehst du natürlich für Sicherheit. Per se ist das sogar auch ein Geschäftsmodell von einer Bank. Und das sehen wir natürlich auch, dass die Leute das Geld zu einer sicheren Bank bringen wollen. Und ich glaube, das mit dem Ohr im Kopfkissen legen ist eher eine Ausnahme. Das würde ich auch nicht empfehlen. Und nicht nur, weil wir auf einer Bank arbeiten. Aber ich glaube, die Gefahr ist natürlich viel grösser daheim, dass irgendein Einbruch oder sonst irgendwie wegkommt, als das auf einer Bank ist. Aber ja, Sicherheit ist grösser als auch schon. Johannes hat viele Sachen aufgeführt, das sehen wir natürlich auch.
Es
geht um Sicherheit und es geht vor allem eben auch um Vertrauen, Johannes.
Genau, und du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an. Eigentlich die Strassenumfrage hat mich schon fast positiv überrascht, die Meinungen der Leute.
Positiv überrascht?
Genau, wenn man zum Beispiel das Konsumentenvertrauen anschaut, vom SECO, wo sie auch messen, schaut, wie ist eigentlich das Vertrauen von der Bevölkerung, dann ist das noch eigentlich deutlich negativer geprägt, als wir jetzt von diesen Stimmen gehört haben. Also die Leute sind sehr, sehr zurückhaltend in der Schweiz. Eigentlich das Konsumentenvertrauen ist auf einem Niveau, wo wir sonst in Rezessionszeiten gewöhnt sind. Und da gibt es offenbar ganz viele Herausforderungen und Probleme, die die Leute bewegt. Wo sich jetzt auch nur mit wirtschaftlichen Faktoren vielleicht auch nicht nur erklären lassen. Also wirtschaftlich geht es in der Schweiz ja grundsätzlich gut. Die Schweizer Wirtschaft hat sich ein bisschen stabilisieren, wir haben Vollbeschäftigung. Also da gibt es ganz viele andere Faktoren, die die Leute auch umtreibt.
Aber ist nicht auch grad, denkst du nicht auch gerade, eigentlich hängt es gerade sehr am Ausland oder eben an diesen Gefahren, weil eigentlich das Konsumentenvertrauen widerspiegelt ja nicht, wie eigentlich der Konsum selber ist. Der Konsum selber ist ja nicht so schlecht, der Wirtschaft geht es gut, aber das Konsumentenvertrauen ist sehr tief. Oder? Ich glaube, genau das spiegelt eigentlich so die Unsicherheit auf der Welt wieder.
Ich glaube, einerseits ist das ein wichtiger Punkt, die Unsicherheit auf der Welt. Es gibt aber, bin ich überzeugt, perfekt messen können wir es nicht, weil die Daten fehlen. Aber es gibt natürlich auch wirtschaftliche und wirtschaftspolitische Faktoren in der Schweiz, die dafür spielen. Oder? Also, wenn wir an die Vermögenspreise denken, zum Beispiel, die extrem angestiegen sind in den letzten 10 Jahren, gerade Leute, die sich zum Beispiel kein Haus mehr leisten können, weil man auch sehr tiefe Zinspolitik gefahren ist. Das ist zum Beispiel etwas, was die Leute umtreibt. Oder natürlich auch, wenn wir richtig nachhaltig von der Wirtschaftspolitik schauen, das sind auch sehr viele Fragezeichen. Wir haben eine grosse Budgetdiskussion, auch in der Schweiz. Viele Sachen, die in der Zukunft liegen, die noch nicht finanziert sind, Stichwort AHV, Stichwort Sicherheit, Stichwort Militär. Also ganz viele Faktoren, die noch in der Zukunft auf uns zukommen, wo wir noch keine Lösung haben. Und ich glaube, das beide sind doch Faktoren, die die Leute auch beschäftigen.
Wir schauen über den grossen Teich, was passiert in den USA, was erwartet uns dort. Ganz vieles ist unklar. Mich interessiert natürlich, welche Fragen stellt ihr euch? Mit welchen Fragen geht ihr das Jahr an? Mit welchen Szenarien schafft ihr vom Best-Case-Szenario zum Worst-Case-Szenario? Wie sieht das aus bei dir?
Also der perfekte Blick in die Glaskugel haben natürlich auch wir nicht, aber es gibt schon gewisse Trends, die sich abzeichnen. Ich glaube, das sehen die Märkte auch ähnlich. Insbesondere nach der Wahl von Donald Trump hat es auch einen gewissen positiven Effekt gegeben, so gerade wenn wir auf den kurzfristigen Blick machen. Also Stichwort Wirtschaftswachstum. Ich glaube, Donald Trump steht für Deregulierung, für sehr starke Fiskalpolitik, auch für Steuersenkungen. Das dürfte doch helfen, auch der US-Wirtschaft kurzfristig ihr starkes Wachstum, das sie ja auch hatten in den letzten paar Jahren, dass sie das dürften halten. Das sind grundsätzlich positive Auswirkungen, die wir haben, kurzfristig und wahrscheinlich auch für grosse Teile von 2025.
Aber für den amerikanischen März, sagst du?
Genau.
Was heisst das für den Rest des Planeten?
Die Frage ist durchaus absolut berechtigt. Oder? America First bedeutet natürlich auch, dass viel darauf gelegt wird, er hat es ja schon angekündigt, mit als viel mehr darauf gelegt wird, dass mehr Konsum oder mehr Güter aus den USA selber konsumiert werden. Das heisst, Trump hat angekündigt, höhere Zölle. Das bedeutet, oder auch, dass er zurückholen will, gewisse Industrien zurück in die USA. Also für die Auswirkungen für andere Länder sind die ganz anders. Und das ist übrigens auch das, was wir an den Märkten gesehen haben. Also der US-Markt hat eigentlich gut performt. Vor der Wahl, kurz nach der Wahl, ist gut gegangen. Aber andere Märkte sind sehr stark, also rückläufig sind, gewisse Teile rückläufig sind. Und ja, das ist das, was man da halt auch befürchtet. Und dann bringt die Wahl auch einfach Unsicherheit. Mir ist nicht ganz sicher, was es jetzt nur angekündigt wird, um einen gewissen Effekt zu erreichen. Der Trump gilt als Dealmaker. Er tut mal gross etwas ankünden. Ob der alles umgesetzt ist, wissen wir nicht. Wie mehr als das umgesetzt wird, wie höher werden vielleicht Märkte reagieren. Aber im Moment ist einfach vor allem die Unsicherheit gross, was kommt. Wie stark kommt es? Was sind nur Ankündigungen? Was wird durchgeführt? Was bedeutet es für Kanada, für den Panama-Kanal und so weiter?
Du hast jetzt gesagt, mittellangfristig ist das natürlich nicht gut für viele andere Länder. Ich bin aber überzeugt, für die USA selber gibt es natürlich Auswirkungen mittellangfristig, die nicht positiv werden sein. Also Stichwort einerseits Staatsverschuldung. Ganz viele Programme von Donald Trump sind eigentlich nicht durchfinanziert. Also es sind sehr starke Einsparungen auf der Einnahmenseite, eben gerade durch die Steuersenkung. Aber eigentlich auf der Ausgabenseite wird man nicht gross etwas machen. Das wird dazu führen, dass Staatsverschuldung massiv wird zunehmen. Und das Zweite ist natürlich die Inflation, die mit dem auch angetrieben wird, durch durch die Fiskalpolitik. Also da warten grosse Herausforderungen auf Amerika mittellangfristig. Und das wird dann natürlich dann nochmal negative Auswirkungen haben auf die Gesamtsituation.
Ja, und da decken uns unsere Ansichten kurzfristig für die USA gut. Das hat es auch gezeigt, mittel- bis langfristig sicher nicht so. Stichwort eben Inflation, wie du gesagt hast, Zoll zahlt ja der Konsument. Das muss man auch sehen. Ist inflationstreibend.
Was passiert in Europa? Wir haben jetzt ja auch, wenn wir links und rechts in den Norden schauen, wenn wir auf Österreich schauen, das politische Klima in Kontinentaleuropa, das sich wandelt. Was sind da eure Prognosen für die Wirtschaft in der Schweiz innerhalb der EU?
Ich bin nicht ganz sicher, wie viel was der Politik Einfluss hat oder die Wahlen. Wenn wir jetzt einfach Europa sonst anschauen, ist natürlich Europa läuft wirtschaftlich nicht gut. Insbesondere jetzt, ich sage jetzt nicht Österreich, sondern Deutschland. Deutschland, wo auch in den Wahlen ist, aber Deutschland, wo vor allem in der Rezession ist. Also die sind jetzt zwei Jahre nacheinander negativ gewachsen. Deutschland ist bis vor kurzem unser wichtigster Handelspartner gewesen. USA hat es jetzt überholt. Aber ist einer von der ganz grossen. Die ganze Europäische Union läuft nicht so gut, wenn Deutschland nicht läuft. Und das sind eigentlich die grösseren Herausforderungen. Deutschland ist für uns viel wichtiger als Österreich. Und klar, das populistische Szenario in vielen Ländern von Europa ist sicher auch unruhestiftend. Aber Deutschland ist für uns viel wichtiger. Und darum ist interessant, was da dort wird gehen. Wird eine neue Regierung das schaffen, das Steuer umzureissen, dass der grosse Tanker wieder verlaufen?
Ich glaube aber auch, dass das eine grosse Chance ist, auch gerade für die Schweiz. Eben wirtschaftlich läuft es schon länger nicht so rund in der Eurozone, insbesondere auch, Philipp, du hast es angetönt, wegen Deutschland. Aber das gibt natürlich auch Chancen für ein Wachstum, für ein Aufholwachstum, das in den nächsten Jahren dann hoffentlich dann auch mal wird erfolgen, weil einfach Deutschland eigentlich nicht dort ist, wo sie eigentlich könnten stehen, wirtschaftlich. Und das wird sicher noch einen Aufschwung kommen, dann in den nächsten Jahren, wo die Schweiz auch wird davon profitieren. Also da vielleicht auch zum noch einen positiven Aspekt, dazu zu bringen. Und ich glaube, das andere, was natürlich auch ein bisschen Auswirkungen hat von Donald Trump auf Europa, ist natürlich, dass man in den USA jetzt auch gesehen hat, dass man vielleicht auch mit einer populistischen Politik sehr viel Erfolg kann haben oder sehr ein polarisiertes Land ja auch. Und das könnte natürlich auch Nachahmer geben, noch weitere in Europa und gibt sicher auch den Kräften Auftrieb, die für eine polarisierende Politik einstehen. Und das dürfte uns natürlich in den nächsten Jahren, insbesondere auch in der Schweiz, noch weiter beschäftigen.
Du sagst, dass das Populistische, was man jetzt von den USA sieht, das funktioniert, das ist salonfähig. Deutschland zieht dort an. Die Tonalität, die Art von der Kommunikation, eben auch, dass mal grosse Ansagen machen, unabhängig davon, was man nachher liefert. Philipp, du hast gesagt, der Donald Trump ist ein Dealmaker. Das findet Nachahmer in Europa. Ist das eine Chance für die europäische Wirtschaft? Ist das ein Risiko aus eurer Perspektive?
Aus meiner Sicht ist es schon ein grosses Risiko und das ist auch ein Risiko, das sich jetzt schon zeigt in der Politik. Ich glaube, die grosse Gefahr ist, dass man keinen Kompromiss mehr findet und dass man eigentlich blockiert ist. Das ist ja eigentlich auch das, was in Deutschland und in Frankreich passiert. Man kann eigentlich keine Regierung mehr bilden, weil man ist so polarisiert oder die Parteien an der Pol haben auch so viel Macht gewonnen oder Wählerstimmen gewonnen, dass es in der Mitte auch immer schwieriger wird, eine Regierung zu bilden. Und das ist doch eine zentrale Herausforderung, die uns wird anstehen in den nächsten Jahren, dass wir zusammen wieder schaffen, den Kompromiss zu finden und so Politik voranzubringen.
Zum lösungsfähig bleiben, heisst das? Auch.
Lösungsfähig und verlässlich bleiben, auch für andere Länder und andere Partner und Handelspartner. Oder? Und das ist natürlich schon, also ich sehe es auch als Gefahr. Übrigens, in jedem Land, wo so populistische Tendenzen sind, der Regierung, vielleicht ist es kurzfristig sogar für die Wirtschaft gut, wie man vorhin gesagt hat, in den USA, aber mit- und langfristig sicher nicht. Und vor allem schaltet es der Zusammenarbeit. Und wir haben es schon gesehen, eine Europäische Union, das hat Europa eigentlich geeint. Und wir haben jetzt lange Jahre von Frieden etc. miteinander gehabt. Und solche Strömungen sind natürlich nicht gut fürs Zusammenleben in Europa.
Aber wirtschaftlich, haben es beide gesagt, eben kurzfristig kann das zu einem Aufschwung führen, mittel- und langfristig schadet das, aber vor allem eben auch bezüglich Staatsverschuldung, die du angesprochen hast, Johannes. Wie sieht es in der Schweiz aus. Bundesfinanzen, um die steht es ja jetzt auch nicht gerade wahnsinnig gut. Johannes, du schmunzelst.
Also die Schweiz ist natürlich grundsätzlich ein gutes Beispiel, wie wir auch gesehen haben in den politischen Diskussionen in den letzten Monaten. Sind ja Diskussionen um den Staatshaushalt sind massiv. Die Schuldenbremse ist am Wackeln. Es ist nicht mehr ganz klar, ob man das Budget dann wirklich so herbekommt. Und so geht es natürlich ganz, ganz vielen Ländern, wenn wir uns umschauen. Die OECD-Länder, aber auch viele Schwellenländer wie China, haben in den letzten Jahren Staatsverschuldung massiv ausgeweitet, insbesondere seit der Finanzkrise. Das liegt vor allem auch daran, weil man die Sozialausgaben stark aufgefahren hat. Und das ist die eine Seite. Und es gibt ja auch noch eine zweite Seite, wenn wir vorher schauen. Da gibt es ja noch ganz viele Investitionen, die von uns warten. Also Thema Infrastruktur. In vielen Ländern, gerade zum Beispiel Bahninfrastruktur, braucht enorme Investitionen. Stichwort Klimawandel. Da warten auch noch ganz, ganz viele Investitionen auf uns. Und dann natürlich die Altersvorsorge. Durch die Überalterung haben wir massive Finanzierungslücken in der Zukunft. Also wir befinden uns eigentlich jetzt schon in einem Moment, wo wir den Staatshaushalt nicht mehr im Gleichgewicht behalten können. Und das dürfte sich in den nächsten Jahren oder wird sich zwangsläufig noch weiter verstärken. Und darum, glaube ich, das Bild nicht nur für die Schweiz, sondern für die globale Finanzpolitik ist sicher ein düsteres Bild, das wir zeichnen
müssen. Was noch vergessen ist oder noch dazu kommt, sind noch die Militärausgaben, die auch noch höher müssten werden, eben auch eine Folge von der Unsicherheit. Aber was ich vielleicht positiv anmerken will, ist, wir haben in der Schweiz trotzdem noch eine ganz andere Ausgangslage. Unsere Staatsverschuldung ist knapp über 30% vom BIP. Da sind andere Länder ganz in einem anderen Zustand. Wenn man die Eurozone anschaut, ist so gegen 90%. In den USA sogar auf 120%. Also wir haben durchaus immer noch eine gewisse Luft bei der Staatsverschuldung. Also von dem her haben wir viel gut gemacht, das darf man auch mal sagen. Unsere Schuldenbremse, die wir hatten, hat bisher gut funktioniert. Wir sind eigentlich eher zurückgegangen in der Staatsverschuldung. Wir haben die Schuldenbremse sogar exportiert. Das war ein Exportschlag gewesen. Viele andere Länder haben das eingeführt, aber nachher nicht durchgezogen wie wir. Also von dem her dort sicher einen positiven Effekt. Also wir können einen gewissen Teil noch tragen, würde ich das positiv erwähnen.
Genau, und gleich, aber auch wenn wir schon Mühe haben, die Schuldenbremse einzuhalten, dann ist das doch auch ein Bild, das sich übertragen lässt auf die anderen Länder. Und der zweite Faktor, du hast es gesagt, Stand jetzt ist noch gut, wenn wir in die Zukunft schauen und auch die implizite Staatsverschuldung, also die Verschuldung, die in Zukunft auf uns wartet, weil wir ganz viele Verpflichtungen in der Zukunft haben, also gerade das Stichwort Altersvorsorge, die jetzt noch nicht finanziert ist, die ist massiv und da wartet doch noch einiges auf uns in den nächsten Jahren.
Und darum ist es sicher gut, wenn wir weiterhin schauen, dass wir unseren Staatshaushalt einigermaßen im Gleichgewicht behalten und nicht überbordern und die Schuldenbremse, die durchaus wirklich hatte, nicht die auflösen, sondern schauen, dass wir den Staatshaushalt in den Griff bekommen. Und natürlich wird niemand sparen, vor allem wenn es einem selber betrifft. Aber ich glaube, jeder muss da irgendwann einen Kompromiss machen, dass das ein Erfolgsmodell weiter Stand hat und wir vor allem nicht einfach Schulden aufbauen für die künftigen Generationen. Ich würde gerne nicht meinen Kindern das übergeben.
All das, was wir jetzt besprochen haben, da sind doch Unsicherheiten da. Kurzfristig, mittelfristig, langfristig. Wo geht die Reise her? Es ist komplex, es ist nicht einfach. Was heisst das für Kundinnen und Kunden von der PostFinance?
Ich glaube, da gibt es verschiedene Sachen, die man anschauen könnte. Also das eine sind Zinsen. Was bedeutet das für Zinsen? Das andere ist der Anlagebereich. Oder im Anlagebereich, wenn Unsicherheit ist, ist es oft so, dass die Leute weniger investieren oder denken, sie müssen zuwarten. Und genau dort möchte ich vielleicht mal einhängen. Keiner von uns weiss, ob es noch unsicherer wird oder ob es weniger unsicher wird. Goldige Regeln ist, wenn man entscheidend ist eigentlich der Anlagehorizont. Also man sollte möglichst lang anlegen und nicht den richtigen Zeitpunkt abwarten. Das weiss niemand. Und auch bei Unsicherheit ist so die goldige Regel Diversifikation. Also nicht alle Eier in gleich Korb legen. Das gilt auch dann. Und da ist eigentlich nichts Neues dabei, aber es ist umso wichtiger, dass man sie eigentlich in unsicheren Zeiten einhält. Und wenn wir die Zinsen anschauen, die sind in der Schweiz jetzt eher zurückgekommen, da machen wir ein bisschen etwas anderes, also sind wir sehr viel stärker zurückgekommen als in anderen Nationen, wo es immer noch recht hoch ist. In den USA sind die Zinsen viel höher, in Europa auch viel höher. Bedeutet für uns, dass wir die Hypotheken auch günstiger haben kann. Auf der anderen Seite, ja, leider die Sparzinsen noch weniger abwerfen und das spricht ja auch wieder für die Anlagen.
Johannes, jetzt habe ich vorher bei dir gesagt, du bist nicht nur Ökonom, jetzt haben wir deine ökonomische Seite kennengelernt, sondern du bist auch Profi-Schiedsrichter beim Fußball. Kannst du uns zwei, drei Einblicke geben in deinen Job dort als Schiedsrichter und wo dann Parallelen sind zwischen dem Ökonom und dem Schiedsrichter bei dir?
Ja, genau. Ich jongliere ein bisschen zwischen den zwei Welten, zwischen der Schiedsrichterei und dem Ökonomen da sein. In der Schiedsrichterei sieht es so aus, dass ich etwa pro Jahr 70 Einsätze leiste. Das sind Einsätze als Schiedsrichter auf dem Platz und dann auch als Videoschiedsrichter. Ich trainiere 5 bis 6 Mal wöchentlich und tue natürlich auch das Spiel vor- und nachbereiten. Und eigentlich um das drumherum baue ich meine zweite Tätigkeit als Ökonom. Ich habe noch 70% Anstellung in einer Wirtschaftsberatung. Genau, und versuche das so ein bisschen auszugleichen. Und die zwei Bereiche sehen vielleicht auf den ersten Blick sehr unterschiedlich aus, aber haben auch sehr viel gemeinsam. Ich glaube, etwas, was zentral ist, ist der Umgang mit Unsicherheit. Das hat man auf dem Fußballplatz enorm, weil man nicht immer alles perfekt alles kann wahrnehmen kann. Manchmal täuscht man sich in der Wahrnehmung. Und das Gleiche gilt natürlich auch als Ökonom. Es gibt leider auch ganz viele Sachen, die wir nicht wissen, Zusammenhänge, die wir noch gar nicht kennen oder vielleicht auch nie werden erfahren. Und dem abgeleitet, was auch Gemeinsamkeit ist, ist eine langfristige Strategie. Die braucht es als Schiedsrichter, aber auch als Ökonom. Gerade als Schiedsrichter muss ich darauf vertrauen, bin ich langfristig auf dem richtigen Weg und kann dann vielleicht auch mal eine Fehlentscheidung sozusagen verarbeiten. Und das Gleiche auch als Ökonom, insbesondere wenn es um Finanzmärkte geht, dass man einen langfristigen Weg sucht, oder eine langfristige Strategie hat, die dann eben auch so kurzfristige Unsicherheiten mag ausgleichen.
Absolute Sicherheit und Perfektion gibt es nicht. Das sind immer Szenarien, mit denen wir arbeiten. Das heisst, es passieren immer wieder auch Fehler. Und dort, wo Fehler passieren, ist wichtig, dass man aus diesen Fehlern lernt, dass man sogenannte Fehlerkultur entwickelt. Das braucht man einerseits beim Investieren, das braucht man aber auch als Schiedsrichter. Auch da passieren Fehler. Wie viele Entscheide trifft man als Schiedsrichter pro Spiel?
Ja, man geht so davon aus, dass man als Schiedsrichter 250 bis 300 Entscheidungen muss treffen
pro auf dem Platz,
pro Spiel. Das sind natürlich nicht nur Penalty oder nicht Penalty, sondern auch, woher muss ich mich jetzt bewegen, Einwürfe. Genau, das sind insgesamt 300 Entscheidungen und das ist natürlich klar, dass gewisse von diesen 300 auch werden falsch sein.
Es haben so viele Leute in der Gesellschaft immer wieder Angst, Fehler zu machen. Firmen propagieren, man soll eine Fehlerkultur haben, weil man aus Fehlern lernen kann. Wie ist das als Schiedsrichter? Wie geht man mit diesen Fehlern um, die einem passieren?
Ja, ich glaube, das ist ein zentraler Faktor in der Schiedsrichterei, weil natürlich auch einzelne Fehler gerade zu einer Beurteilung von einer Leistung führen. Dass wenn ich einen Fehler mache, dann ist in der Öffentlichkeit schnell einmal die Leistung gerade schlecht gewesen. Oder darum ist es zentral.
Also eine von diesen 250 oder 300 Entscheidungen, die falsch ist, objektiv gesehen, führt zu einem Gesamturteil zu dir, zu deiner Person und zu deinem Leistungsausweis.
Kann dazu so führen in der Öffentlichkeit, genau. Ich für mich muss natürlich einen anderen Weg finden, um mit den Fehlern umzugehen, weil da geht man natürlich schnell kaputt, wenn man sich so aufreibt, einzelne Fehlentscheidungen. Darum ist es auch zentral zu lernen, wie ich mit Fehlern umgehen kann. Und du hast es schon eigentlich richtig gesagt vorher. Zentral ist eigentlich, wie kann ich mit dem umgehen, wie kann ich analysieren, was passiert ist.
Wie sieht es bei euch in der Finanzwelt, in der Bankenwelt aus, Philipp, aus deiner Perspektive? Ähnlich wie im Fußball beim Johannes oder anders?
Ja, prinzipiell muss man vielleicht mal sagen, es gibt auch niemanden, der keine Fehler macht. Oder? Ich glaube, das muss man einfach mal so stehen. Jetzt geht es eigentlich darum, dass vor allem die Fehler nicht so Auswirkungen haben oder dass man die Fehler nicht mehrmals macht. Und ich glaube, im Banking ist es so, dass oder man muss vor allem versuchen, dass nicht Fehler entstehen, die finanzielle Konsequenzen haben für Kunden und möglichst wenig Fehler, die Kunden überhaupt betreffen. Und das ist ja eigentlich sehr interessant. Jetzt muss man, für dass man das kann vermeiden, muss man nicht bei irgendeiner Fehlerkultur haben und Fehler zulassen. Oder jetzt müssen die Mitarbeiter können auch sagen, dass sie einen Fehler gemacht haben und nicht Angst haben, dass sie einen Fehler gemacht haben. Nur so kann man daraus lernen. Nur so kann man künftige Fehler vermeiden. Aber das ist natürlich schon eine Gratwanderung. Oder? Aber genau das muss man probieren. Und da sind wir eigentlich dran. Da ist viel gegangen in den letzten Jahren. Man muss aber nachher auch durch Briefsystem einrichten und testen, dass eben möglichst am Schluss keine Fehler beim Kunden ankommen. Wenn wir Projekte lancieren, Ist ganz klar. Also, wenn er von 200-300 oder 250-300 Fehler redet in einem Spiel, dann ist das in einem Projekt noch viel mehr. Am Schluss hast du vielleicht 300 Fehler zum, also 250 bis 300 Entscheidungen. Und bei uns, bei dem Projekt, hast du vielleicht am Schluss 250 bis 300 Fehler. Und die müssen wir alle testen. Und korrigieren, bis am Schluss eigentlich keiner mehr ist, was man hat gemerkt.
Müssen wir im 2025 bei all dem, was geopolitisch passiert, was wir angesprochen haben, bei all diesen Unsicherheiten, müssen wir grosszügiger werden, was die Fehlerkultur angeht? Müssen wir mutiger werden?
Ja, ich glaube schon, dass das uns könnte helfen im tagtäglichen Leben. Ich glaube, das ist etwas, was ich extrem mitnehmen konnte und profitieren auch von der Schiedsrichterei. Eben gerade dadurch, dass die Fehler so präsent sind und man auch sofort das Feedback hat, wenn man Fehler gemacht hat. Und manchmal auch schlimme Fehler passieren. Dass ich habe auch schon Entscheidungen auf dem Platz getroffen, wo ich heute denke, um Himmel her Gott, wie habe ich die Entscheidung können treffen. Da gewinnt man einen anderen Blick drauf und hat eine andere Fehlertoleranz. Oder ich weiss, das kann wirklich passieren. Ich weiss, dass auch schlimme Fehler passieren können. Und wenn ich die Gewissheit habe, dann habe ich eine andere Toleranz, wenn mir Fehler passieren oder auch wenn anderen Fehler passieren. Also ich kann mit dem heute viel gelassener umgehen, weil ich weiss, das gehört einfach dazu. Und ich glaube, das ist etwas, was uns allen hilft, wenn wir uns dem einfach auch stärker bewusst werden und dem einfach auch eingestehen, hey, wir sind normal Menschen und wirklich, es können Fehler passieren, wo man sich vielleicht auch im ersten Moment nicht klar ist, wie das hätte passieren können.
Aber das Wichtigste ist, was man daraus lernt. Und das ist genau das, was du oder wir auch wie immer versuchen zu machen. Das muss man diesen Fehlern lernen. Und dann passieren dann am Schluss auch weniger Fehler. Oder wenn man sie nicht anschaut und nicht analysiert und nicht schaut, was man besser machen kann, dann bleibt man dumm im Sinn von, dass man weiterhin die gleichen Fehler macht. Und wenn man es analysiert hat, macht man dann vielleicht ein bisschen weniger. Und das auch hilft uns, dass bei dir auf dem Platz weniger Fehler oder bei uns in den Projekten weniger Fehler passieren.
Dass unseren Hörerinnen und Hörern, dass euch zuhause bei den Finanzen weniger Fehler passieren im 2025, Philipp. Welche drei Tipps kannst du uns mit auf den Weg geben?
Ja, das ist eigentlich gar nicht so schwer. Es gibt wirklich eigentlich drei Grundregeln, die man sollte einhalten. Ich habe es vorhin auch schon ein bisschen angesprochen. Das erste ist, man sollte nicht alle Gelder in eine Anlage rein tun. Also das heisst Diversifikation. Man sollte ein breites Portfolio haben, breit diversifiziert, nennt man das. Das zweite ist eine lange Frist. Wie länger man anlegt, wie besser ist das oder wie höher ist die Wahrscheinlichkeit auf eine gute Rendite. Und das dritte ist, man sollte eigentlich sich seinem Risikoprofil bewusst sein oder wie viel Risiken kann man und will man eingehen, dann sollte man sich bewusst sein. Und wie mehr Risiken man kann und will eingehen, wie mehr Aktienlastung darf man drinnen sein. Und dann muss man dann auch noch, das ist vielleicht noch das vierte oder das dreieinhalbte, man muss dann auch noch bei diesem Plan bleiben und nicht das erste Mal, wenn es ein bisschen schwankt, aussteigen, sondern der durchziehen, wenn man das einmal gemacht hat. Und das hilft, das ist wirklich, glaube ich, 90% vom Anlageerfolg machen, die drei oder dreieinhalb Tipps aus.
Und für den Rest noch der richtige Partner an der Seite, wo man das Vertrauen hat, dass es richtig für sich geht. Johannes, was empfiehlst du uns jetzt aus Schiedsrichtersicht für das 2025?
Ja, ich habe mir vorgenommen, gelassener zu werden. Das, was passiert, wir haben es ja auch eingangs erwähnt, all die Herausforderungen, Risiken, die auf uns warten, das nicht immer im Fokus stellen, sondern auch die positive Seite zu sehen. Und das hilft einem natürlich auch, eben gerade wie es der Philipp gesagt hat, der langfristigen Strategie zu folgen, wenn man dann gerade auch kurzfristige Trends oder Unsicherheiten nicht unbedingt folgt, sondern bei sich bleibt und seine langfristige Strategie und Wert.
Jetzt nimmt es mich zum Schluss noch Wunder, wenn wir in einem Jahr, heute in einem Jahr, Januar 2026, wieder da sitzen an dem Tisch, hinter dem Mikrofon und bei euch zuhause auf den Ohren und wir schauen zusammen zurück, jetzt vom Januar 2026 auf das 2025, mit einem Wort, was ist das für ein Jahr gewesen, das 2025?
Herausfordernd, aber lehrreich.
Herausfordernd, aber lehrreich, Philipp?
Im Nachhinein hoffentlich erfolgreich.
Herausfordernd, lehrreich. Und erfolgreich. hoffentlich für alle Seiten. Wir drücken den Daumen, dass es tatsächlich auch so ein Jahr gibt. Was für einen wunderbaren Abschluss. Ganz herzlichen Dank, dass ihr da gewesen sind, Philipp und Johannes.
Danke vielmals.
Merci vielmals.
Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann hört uns doch weiter zu. Abonniert den Podcast auf diesen Podcast-Kanal, wo ihr am liebsten zuschaltet. Und das nächste Mal gibt es weitere spannende Inputs rund um die Finanzwelt. Also, drum dranbleiben und bis zum nächsten Mal im Postfinanz-Podcast, sagt Stefan Lindy. Ciao zusammen.